Und Tendel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 27. August 2019, anderthalb Stunden nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel am kommenden Samstag bei Dynamo Dresden. Ich habe heute zwei Gäste hier, die uns von Dresden erzählen wollen, und zwar Anne. Hallo Anne.
Hallo.
Und Uwe. Moin Uwe.
Hallo, moin.
Ihr wart beide schon mal zu Gast bei uns, beim Hinspiel der letzten Saison zumindest. War der eigentlich vorher schon mal da? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht nachgeguckt.
Ich glaube schon. Wir haben auf jeden Fall schon zweimal Millern-Ton gemacht.
Also einige von den Hörern könnten euch kennen, aber bestimmt nicht alle, weil wir auch immer neue Hörer dazu bekommen. Deswegen ganz kurz die Bitte an euch, euch kurz vorzustellen. Wer seid ihr? Was macht ihr so? Und wie seid ihr zu Dynamo Dresden gekommen? Anne, magst du anfangen?
Na klar, also mein Name ist Anne Vidal. Ich mache jetzt bereits die sechste Saison eine regelmäßige Radiosendung über Dynamo Dresden. Also die kommt alle zwei Wochen raus. Und mein Schwerpunkt liegt dabei so ein bisschen auch abseits von dem, worüber man normalerweise lesen oder Bilder sehen kann, nämlich was war auf dem Rängen los und was war davor los und wie sieht's mit Fanrechten aus. Ich habe eine Auswärtsdauerkarte und gebe mir also jedes Jahr Mühe, die goldene Saison voll zu machen.
Wow. Genau. Genau, Radio klingt so, als wärst du genau die richtige Partnerin hier. Hast also ganz viel Sprecherfahrung.
Ja, es ist das kleine, lokale Radio, ja. Colloradio heißt das, aber das tut ihm ja keinen Abbruch.
Nö, absolut nicht. Und das Drumherum ist ja gerade auch für dieses Format immer sehr spannend. Und Uwe,
wer bist du? Ja, ich bin Uwe Sturberg. Ich mache seit 29 Jahren in Dresden das Stadtmagazin Sachs. Also nächstes Jahr werden es dann 30 Jahre. Und da wir nur monatlich erscheinen, beschäftige ich mich also mit Fußball und natürlich vor allem mit Dynamo Dresden auf unserer Webseite cybersachs.de. Und zu Dynamo gekommen bin ich, da war ich 14, das war 1976 oder 77. Das war ein sehr interessantes Spiel, nämlich da hat Dresden in der Oberliga gegen Energie Cottbus gespielt und 7-0 gewonnen. Also das war ein gelungener Einstand.
Ja, das klingt gut. Reden wir über Dynamo Dresden, oder? Würde ich vorschlagen.
Ist lecker, ne? Was möchtest du wissen?
Ist eine Idee. Also, fangen wir mal mit der Sommerpause an, beziehungsweise mit der letzten Saison. Ihr habt im Februar einen neuen Trainer bekommen, den Herrn Fjell, wo ihr mir gerade gestern eben nochmal bestätigt habt, dass er Fjell ausgesprochen wird. Franzose, oder? Keine Ahnung.
Spanier. Deutsch-Spanier.
Fjell Spanier. Deutsch-Spanier, richtig, so steht es da auch. Der ist jetzt seit Februar da und ihr habt dann die Saison auf dem 12. Platz beendet mit 42 Punkten.
Ja, das war auf jeden Fall weniger als die eigentliche Saisonvorgabe. Also ganz am Anfang hat man davon gesprochen, dass man 47 Punkte als Saisonziel hat. Damals war Uwe Neuhaus noch Trainer, der Dynamo sehr erfolgreich begleitet hat, aus der dritten in die zweite Liga geführt hat. Und da gab es ein sehr unglückliches Pokalspiel gegen Rödinghausen. Das ging verloren und danach wurde er quasi beurlaubt. Die sind dann nach Bielefeld gegangen, um dort umgehend wieder erfolgreich zu sein. Mhm. Und Dynamo hat sich sehr schwer getan mit der Trainersuche. Interimstrainer war dann schon Christian Fjell, der, bevor er als seine Trainerkarriere angefangen hat, auch lange für Dynamo gespielt hat. Also war Kapitän, hat in der zweiten Liga gespielt. Genau, und dann kam eben Mike Walpurgis. Das schien relativ schnell ein sehr großes Missverständnis zu sein. Und der wurde dann nach dem letzten Auftritt in Darmstadt freigestellt. Und dann kam eben Christian Fjell zurück mit einem neuen Co-Trainer, Patrick Mölzel. Genau, und so ist die Situation jetzt.
Wobei es wohl damals, bevor Mike Walpurgis kam, wohl auch in der Diskussion war, dass Christian Fjell das Amt behält. Aber er hat dann wohl selber gesagt, wenn das so stimmt, dass er erstmal die Ausbildung fertig machen will. Und ich glaube, er hatte auch ein bisschen, vermute ich mal, Schiss, dass er da irgendwie jetzt zu zeitig verheizt wird, irgendwie in dieser kritischen Situation, die damals vorgeherrscht hat. Und da kam dann halt der rothaarige Herr Walpurgis.
Ja, aber die Sommerpause habt ihr ganz gut überstanden.
Ja, es gab ein paar Abgänge, die
genau.
einigen so ein bisschen also
was,
Leid getan
was das,
haben.
Was das Trainerteam angeht, wollte ich jetzt sagen, habt ihr jetzt nicht im Sommer gleich wieder den Trainer gewechselt, weil ihr nur 42 Punkte hattet und das Saisonziel
verfehlt habt? Nee, also ich glaube, dass Christian Fjell jetzt erstmal relativ unantastbar ist. Also das kann man sich nicht leisten, das kann man keinem verklickern. Christian Fjell ist so aufgebaut worden, der hat nach seiner aktiven Karriere die U17 übernommen. So, und da hat man das Vertrauen ausgesprochen. Also ich glaube, da müsste wirklich sehr, 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 sehr viel passieren, dass man die beiden da jetzt entlässt. Ich weiß nicht, Uwe, ob du es anders siehst.
Das geht ja eigentlich noch weiter. Also Ralf Minge, der Sportdirektor
von
Dynamo Dresden, hat ja bei der kurz nach der Vorstellung von Christian Fjell auch gesagt, dass er sein Schicksal quasi an das von Christian Fjell bindet. Also ich denke, wenn Christian Fjell, ich sag mal, es sei denn, er wechselt den Verein aus normalen irgendwie Gründen. Aber wenn Christian Fjell gefeuert wird, wird Minge mitgehen. Also das eine wird nicht ohne das andere passieren. Und ich bin Ralf Minge, wenn man ihn eine Weile kennt.
Kennt, es dann ist, es man, ist eigentlich ein undenkbares meint. Szenario, ja. Aber ja. Es ist eben ein so undenkbares Super-GAU-Szenario, dass es eigentlich dann, nee, diesmal wird man
so schwer denkbar, wie dass Fabian Boll Co-Trainer von unserer Gastmannschaft ist.
so ungefähr.
Okay. Das wird dann ja aber sicherlich nach dem Spiel zum Kiel-Spiel, das ja gestern Abend gerade stattgefunden hat und was mir noch ein bisschen in den Knochen steckt, besprochen werden. Darum geht's gar nicht. Sprechen wir über euren Kader. Du sagst es schon, Anne, Abgänge und Zugänge. Fangen wir mit den Abgängen an. Was war denn da besonders schmerzhaft bei euch?
Uwe, vielleicht ist es anders. Ich fand, den hat man schon in der letzten Saison sehr gut ersetzt durch Jannis Nicolaou, der aber gerade so ein bisschen, ja, vielleicht ein paar Schwächen zeigt. Wer weggegangen ist, was sehr zeitig feststand und sicher auch mit Mike Walpurgis zu tun hatte, war Erik Berko, der nach Darmstadt gegangen ist, jetzt aber gerade verletzt ist. Und was ich persönlich jetzt eher bitter fand, war der Weggang von Haris Duljevic. Ja. Da gab es noch ein Eröffnungsspiel zur Saison. Da hat Dynamo Dresden genauso wie Nürnberg gegen Paris Saint-Germain gespielt. Ohne Kosten für unseren Verein. Und dann hat man das eben gemacht. Und dort hat Haris Duljevic nochmal richtig aufgetrumpft und ist dann tatsächlich auch nach Nîmes gewechselt. Oder, Uwe?
Ja. Genau, nach Frankreich auf jeden Fall. Genau. Und es gab ja so auch ein bisschen so Zeichen, so inoffizielle, aus der Mannschaft und aus dem Umfeld des Vereins, dass er wohl auch charakterlich ein bisschen dievenhafte, schwierige Person ist. Ich denke, dass das auch einer der Gründe gewesen ist, dass man ihn dann doch hat ziehen lassen, ohne jetzt noch groß um ihn zu kämpfen und da einfach das Geld mitgenommen hat. Ich finde es natürlich, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich denke, es hätte seine Saison hier werden können. In der Vergangenheit ist er meistens an sich selber gescheitert. Er hat ja in den zwei Spielzeiten, in denen hier war, ich sag mal, nur 4 Tore geschossen. 4 Tore ist
aber
gar nicht.
Aber sensationelle Tore dabei. Also
ja, sehr sensationelle, aber eben viel zu wenig, ganz einfach. Und ist immer dieselben Fehler gemacht, also mit dem Kopf voran durch 3 Leute. Er hat die Schnelligkeit, er hat auch die Technik und er hätte auch mehr machen können, denke ich mal. Aber letztendlich ist es so, wie es ist. Sein Herzblut hat hier offensichtlich nie an dem Verein gehangen. Und keine Ahnung, ob wie er mit dem Trainer klargekommen ist, also mit Christian Fehl, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat ihn vielleicht auch mehr Geld gelockt. Was auch immer, er ist weg und damit war klar, dass wir ein offensives, dass das offensive Problem, das sich schon durch die ganze letzte Saison geschleppt hat,
yeah,
dass wir zu wenig Tore schießen, dass wir aus den Chancen, also viel zu wenigen Chancen, die da sind, auch viel zu wenige Tore machen. Da war klar, dass sich das Problem noch verschärfen wird, denn in der Vorbereitung war Haris Duljevic da der Einzige, der ein bisschen Hoffnung uns gegeben hat, dass es vielleicht jetzt seine Saison wird, und dann ist er weg gewesen.
Ja, und dann, wo wir aber gerade im Angriff sind, lass mal zum nächsten rübergehen. Mlapa hat euch auch verlassen Richtung Venlo, kickt jetzt da mit Richie Neudecker zusammen.
Ja.
Mittelstürmer.
Der ist aber tatsächlich schon die Saison davor ausgeliehen gewesen. Und da war das relativ klar, dass er nicht wieder zurückkommt. Der war in Dresden nicht besonders glücklich. Dafür ist allerdings tatsächlich jemand, der ausgeliehen war, der Sascha Horvath aus von Wacker Innsbruck zurückgekehrt. Das ist für Dynamo, zumindest für die letzten Jahre, eher ungewöhnlich. Also normalerweise hat, wenn ich das richtig einschätze, Uwe, korrigier es gerne, das immer bedeutet, wenn jemand ausgeliehen ist, dass es das dann quasi war. Sascha Horvath ist zurückgekommen, hat sich quasi auf Anhieb eigentlich in der Stammelf etabliert und macht mir da relativ viel Freude, wurde aber eben auch von vielen dafür kritisiert, also jetzt kommen wir auch so ein bisschen zu den Zugängen, dass er zu klein ist. Also ich habe es nicht genau im Kopf, der ist 1,65 Meter, die Dynamo-Spieler sind überwiegend so klein, woraus dann auch so eine eklatante Kopfballschwäche festgemacht wird, was natürlich Quatsch ist, sondern eher so eine Schlagzeile, weil da hat niemand von Sprungkraft geschrieben. Und was sich die Dynamo-Fans aber dann auch dringend gewünscht hatten, waren bitte noch 1 bis 2 Stürmer. Und die sind jetzt tatsächlich gerade verpflichtet worden. Die haben die erforderliche Größe. Das ist einmal der Alexander Jeremejew, der kam aus Schweden. Der hat in Schweden, genau. Und der Lukas Stor aus Serbien. Slowenien. Entschuldigung.
Oh, Slowenien.
Genau. Um Himmels Willen. Aus Slowenien. Die haben jetzt auch dann direkt im also Lukas Stur wurde eingewechselt, Alexander Jeremejew, der sehr groß ist und eben ein Stürmer hat, die letzten beiden Spiele waren das, genau, mit bestritten und seitdem ist die Fanseele auch wieder so ein bisschen versöhnt mit dem Kader insgesamt.
Man muss natürlich als prominentesten Abgang davon ist Markus Schubert nicht vergessen, der den Verein eben nicht so verlassen hat, wie es andere, wie Hauptmann zum Beispiel oder Name ist schon weg. Also es gab ja andere Spieler von Dynamo, die haben quasi schon ein Jahr vorher gesagt, wir werden den Verein verlassen für die Summe so und so. Und da war Planungssicherheit da. Der Verein hat noch die Summe X mitgenommen, bis zu 2 Millionen Euro, während eben Markus Schubert irgendwie gepokert hat und ein bisschen auch den Verein und Ralf Minge vor allem ein bisschen verarscht hat, beziehungsweise seine Berater. Und das war natürlich was den Verein auch nochmal ein bisschen in der Fanseele wehgetan hat.
Markus Schubert ist ein ganz junger Torwart, oder?
Genau, der ist jetzt bei Schalke.
U21 Europa, also U21 Nationalteam ist zu Schalke gegangen und Uwe, im Unterschied zu dir hätte ich den überhaupt nicht mehr erwähnt. Also es das tat wirklich weh und
dann musst du aber das Vollständigkeit halber machen. Als Chronist, ja. Anne, als Chronist.
Achso, natürlich. Als Chronist musst du sagen, ich meine, der hatte natürlich viel Überlegung, wahrscheinlich schlechte Berater. Es spielt sicher auch eine Rolle, wenn du eine Nationalkarriere machen möchtest, ob du in einem Erstligaverein angestellt bist. Auf der anderen Seite hast du dann vielleicht weniger Spielzeit, aber ja, ganz unrühmliche Abgabe.
Aber jetzt sitzt er bei Schalke auf der Bank, oder? Oder ist er jetzt?
Ja, na klar. Er sitzt jetzt hinter Nübel sozusagen. Ja.
Gut, einen Abgang wollen wir natürlich trotzdem noch besprechen. Und zwar ist das, Moment, jetzt habe ich die Liste hier zugemacht. Jetzt bin ich auf der Seite von Fenlo. Nee, da. Sorry, Sören Gonter natürlich. Der ist ja von uns zu euch gewechselt.
Ja, komplett berechtigt. Ich denke, das ist ein guter Wechsel für ihn gewesen. Wer nicht bei Dynamo spielen will und auch komische Interviews gibt und als Pressesprecher agiert, obwohl er die Leistung auf den Platz nicht bringt, der gehört in Schacht.
Als Strafe zu Aue.
nö, das hat er sich redlich verdient und soll er mal machen.
Ja, und wir haben
wir haben ja dafür,
wenn es auch kein Neuzugang in dem Sinne ist, sondern eher aus dem Nachwuchs, den sensationellen Kevin Ehlers jetzt hinten in der Abwehr stehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alle haben von dem Jungen geschwärmt, wie toll der ist, aber was er da jetzt in den ersten 4 Partien hingelegt hat, Wahnsinn. Hätte ich niemals gedacht. Mit 18 spielt er da.
Hätte niemand 29 hätte niemals erwartet.
Unglaublich.
Alright. Das heißt, die Abgänge, die ja doch zahlreich und teilweise auch schmerzhaft waren, habt ihr soweit alle ganz gut ersetzen können.
Ja, also muss auch sagen, ich bin mit Kevin Broll, der ja gar keine Zweitliga-Erfahrung hat, jetzt die Nummer 1 ist bei uns im Tor.
Von Sonnenhof.
Jetzt redet niemand mehr über Markus S. Also ich muss sagen, hat sich da in den ersten 2 Spielen, also ohne dass er jetzt gepatzt hat, vielleicht noch ein bisschen eingewöhnen müssen. Aber ich muss sagen, wie der Junge im Strafraum steht und auf der Linie, da gibt es eigentlich bis jetzt nichts zu meckern.
Ich finde das sehr ja, schön, wie er so emotional auf die Abgänge reagiert. Toll, finde ich gut.
Wir freuen uns aber auch immer über die Zugänge. Also von daher, da gibt es auch ein paar Schwärmereien.
Ja, von wem schwärmst du am
meisten? Ich bin eher optimistisch.
Also mal abgesehen jetzt von Kevin Ehlers, den wir gerade hatten.
Ich freue mich besonders über einen, der ist gar kein Neuzugang, aber da wurde das Potenzial in der letzten Saison war nicht wirklich zu sehen, Barış Artık. Die Saison bisher sensationell im Zusammenspiel mit Sascha Hovart. Das sind quasi so die zwei kleinen Spieler auf dem Feld.
Die Zwerge.
Ich würde es nicht sagen. Ich finde das diskriminierend, aber genau, die finde ich sehr klasse. Ich glaube, dass die neuen Stürmer auch großartig sind und ich habe das Gefühl, dass die Saisonvorbereitung doch gar nicht so schlecht gelaufen ist, wie viele das angenommen haben, weil zum Beispiel der Fitnesszustand der Mannschaft tatsächlich viel besser erscheint als in der letzten Saison. Vielleicht aber auch einfach die Freude am Spielen.
Ja, also die gehen wirklich bis zur 90. Minute und in der Nachspielzeit ist Tempo da, ist Druck da, auch wenn in den ersten zwei Spielen das sich im Ergebnis nie gezeigt hat und in Karlsruhe das vielleicht ein bisschen, klingt ein bisschen komisch von Fjell, ein bisschen vielleicht auch von der Aufstellung her ein bisschen naiv war, möchte ich mal das Wort gebrauchen. Das war vielleicht das Spiel, Anne, da würde ich dir widersprechen mit den langen Kerls. Da war es so, da haben wir genau deswegen auch zumindest den Ausgleich gekriegt.
Aber da stimme ich dir zu, aber ich finde ja, dass Dynamo Dresden tatsächlich eher immer so eine Kopfballschwäche hat. Also auch letzte Saison, egal ob da jemand, der groß war, gesprungen ist oder zu klein, immer zu spät, war bisher nicht Dynamo-Stärke und in dem Spiel ist es dann tatsächlich mal richtig aufgefallen.
Ja, richtig. Absolut. Aber wenn du einen guten Florian Ballas in einer guten Form hinten im Strafraum hast, der gewinnt jedes Kopfballduell. Jedes.
Und ja, der ist aber dann eine Ausnahme, was ist der?
Dann fehlt natürlich Marco Hartmann. Ich hoffe, dass er irgendwie auch bald wiederkommt, der natürlich auch ein guter Kopfballspieler ist. Wenn du zwei so eine Leute hast, die nie im Kader sind oder eben verletzt sind und dann hinten in der Abwehr fehlen, dann kriegst du eben solche blöden Kopfballtore. Das ist einfach wirklich ein Problem.
Ja, das kenne ich. Verletzte Innenverteidiger können wir auch ein Lied von singen. Aber jetzt haben wir einen neuen, der sogar Tore macht. Seit gestern. Ja. Schauen wir mal, wie es damit wird. Thema Kader. Von denen, die weder neu dazugekommen sind, noch gerade gegangen sind, über wen müssen wir noch reden? Also Kone ist ja irgendwie Superstar bei euch.
Naja, Musa Kone ist, glaube ich,
zurzeit nicht im Einsatz.
Ja, also ich denke, er war jetzt zwei Spieltage nicht im Kader. Ich bin mal gespannt, was am Sonntag passiert. Ich denke, wenn er das dritte Mal nicht im Kader ist, dann denke ich, wird das noch auf eine kurzfristige Trennung hinauslaufen, weil ich glaube, damit wird er nicht leben können und ob der Verein damit leben kann, so einen Spieler dauerhaft nicht spielen zu lassen oder keine Ahnung, ob da was gewesen ist, aber sich wirklich so im Training fallen lässt, dass ein Stürmer wie Lukas Stohr, der quasi gerade verpflichtet ist, von dem man gesagt hat, er ist erstmal ein Entwicklungsspieler, wir geben dem Zeit, aber er ist quasi gefühlt 3 Stunden nach seiner Verpflichtung, steht er schon auf dem Feld, zumindest als Einwechselspieler. Und Musa Kone sitzt auf der Tribüne. Also wenn er am Sonntag wieder nicht mal im Kader ist und nicht auf der Bank sitzt, dann wird das eine sehr schwierige Situation für beide Seiten. Und dann, denke ich mal, muss man nochmal gucken.
Klingt ja so ein bisschen so, als wären da schon Gespräche im Gang.
Keine Ahnung.
Die noch nicht öffentlich sind.
Und nee, also ich glaube, insgesamt muss man sagen, dass bis zum Ende der Transferperiode tatsächlich noch was passieren kann. Also es sind ja eben diese zwei neuen Stürmer gekommen. Dafür ist ein Nachwuchsspieler, von dem man sich viel erwartet, Osman Atilgan, der ist gerade zu Hansa ausgeliehen worden. Dann Lukas Röse kann sich ja auch nicht glücklich mit der Situation sein. Der ist letzte Saison auch immer nur eingewechselt worden, obwohl er eine ganz gute Torbilanz hatte im Verhältnis zu seinen Einsatzzeiten. Der ist ja jetzt quasi auch wieder erstmal so ein Stück weit wieder weg oder mehr im Konkurrenzkampf. Also ich kann mir vorstellen, dass es da schon noch bis zum Ende der Transferperiode Änderungen geben kann.
Lukas Röser steht auf transfermarkt.de auch als aktuelles Gerücht, dass er nach Kaiserslautern wechseln könnte.
Ja, das gab es schon mal, das Gerücht. Jetzt gibt es es wieder. Also
das andere Gerücht sagen, auf transfermarkt.de ist, dass Vrid von den Bayern ehemaliger St. Pauli-Spieler,
ja, das ist,
auch zu euch
das kommen
soll.
Das gab es ganz lange, aber ich denke, das hat sich erledigt durch die zwei neuen Stürmer.
Es ist dann sogar Christian Fehl wurde in München in der Straßenbahn gesehen. Oh. Da war das quasi dann schon fast in Sack und Tüten.
Ich hab ein Foto von ihm gesehen, wo er in der Straßenbahn sitzt.
Wahnsinn.
Im Zusammenhang mit diesem Gerücht, ja.
Vielleicht wollte er nur Weißwürste essen.
Am Ende war er bei seinen Eltern zu Besuch und ja.
Gut, dann kommen wir mal zur aktuellen Saison. Ihr steht mit 4 Punkten genauso da wie wir. Schlechten Auftakt gehabt mit 2 Niederlagen. Da hatten wir immerhin schon 1 Punkt. Dann habt ihr das Pokalspiel in Dassendorf gewonnen. Dann das erste Heimspiel gegen Heidenheim gewonnen. Und jetzt auswärts das 0:0 in Darmstadt.
Ja, ich habe mir das heute nochmal angeschaut und zwar auch im Vergleich zu dem, wie eure Saison losgegangen ist. Und da hat meiner Meinung nach dieses Jahr St. Pauli mehr Parallelen mit Dynamo Dresden, als vielen lieb sein kann.
Was also, meinst du damit?
Tatsächlich, beide haben 4 Punkte, wir 4-6, ihr 5-7, ihr seid einen Platz vor uns. Also die nächste Begegnung, da hängt, glaube ich, relativ viel davon ab, wie die Stimmung wird, bleibt oder nach unten geht. Im Pokal hat sich Dynamo relativ schwer getan, auch wenn nicht ganz so schwer wie ihr. 2-2 nach Verlängerung, dann 3-4 nach Elfmeter gerade noch die Kurve gekriegt. Und ihr habt dann gestern euren ersten Sieg eingefahren gegen Kiel. Also, und wir haben 2 Stürmer am Ende verpflichtet. Ihr habt 2 Defensivleute ausgeliehen am letzten Donnerstag. Also da wird quasi noch relativ kurzfristig, während die Saison schon läuft, nachjustiert. Was ich sehr interessant fand, war die Pressekonferenz eures Trainers, wo ich total gern wissen würde, was du davon hältst, weil prinzipiell fand ich die Ansage erstmal ja sehr interessant. Also mir ist ja klar, warum im Leistungssport immer gesagt wird, alles super, alles wird. Und der stellt sich dahin und sagt, das ist hier totale Grütze. Das wird nichts, wir spielen gegen Abstieg.
Ach so, du meinst die Pressekonferenz vor dem Bielefeld-Spiel, vor dem ersten.
Ja,
genau.
Ja, das ist, wenn man sich die Pressekonferenz mal länger anschaut, fällt einem dann auch relativ schnell auf, dass er, wenn er den Plan gehabt hat, das zu machen, dann hat er es am Anfang gut versteckt. Ich hatte eher den Eindruck, dass er während dieser Pressekonferenz die Idee entwickelt hat, so eigentlich könnte ich das mal machen. Ja, und sich dann nach und nach getraut hat, auch mal Dinge rauszuhauen, weil der Anfang der Pressekonferenz war relativ unspektakulär und es fing dann erst irgendwie nach einer ganzen Weile an, dass er dann angefangen hat, sich negativ zu äußern. Und dass das dann
wie
so aufgebauscht worden ist.
Also
erstmal ist ja, ich gucke mir solche Pressekonferenzen nicht live an. Die werden manchmal auf Facebook übertragen, aber da bin ich nicht mehr so oft. Und weiß es gar nicht, ob man sie, wie man sie so live verfolgen kann. Manchmal gibt es dann auf Twitter irgendwie so eine Live-Berichterstattung in kurzen Worten. Und ich habe davon erst tatsächlich aus der Sekundärpresse erfahren, dass dann irgendwie die großen Medien irgendwie halt das aufgebauscht haben und gesagt haben, oh, großer Rundumschlag von Jost Uhukay und so. Und dann daraufhin habe ich mir dann die Aufzeichnung angeguckt und dachte so, naja, man kann es auch aufbauschen, wenn man möchte. Ja, letztendlich hat er sich da so ein bisschen in Rage geredet, aber auch nicht so richtig doll. Und wahrscheinlich hat er einfach mal recht gehabt, dass wir an bestimmten Stellen einfach zu wenig Drive hatten, zu wenig Ehrgeiz. Das haben wir auch schon von mehreren Leuten gehört. Nicht zuletzt Alex Meyer, der ja letztes Jahr irgendwie ein halbes Jahr bei uns geholfen hat, weil hier Henk Fährmann sich verletzt hatte. Und der hat dann auch, ich meine, der wohnt ja hier in Buchholz nebenan und da kriege ich manchmal irgendwie was mit, was er da so seinen alten Freund gegenüber äußert und so. Der sagt dann auch, ja, so richtig hart trainiert wird er nicht und die lassen sich alle immer so ein bisschen schleifen und das ist irgendwie bei St. Pauli alles so ein bisschen Wohlfühlverein. Tatsächlich hat er ja auch nicht gerade durch überragende Fitness, besondere Schnelligkeit und Zielstrebigkeit überzeugt. Also angeblich hat er immer nur seine Arme trainiert, wenn er im Fitnesscenter war. Also mag sein, dass Jost Luhukay da einerseits ein bisschen aufrütteln wollte. Andererseits muss man ihm ja eingestehen, das Auftaktspiel, ich war auch da in Bielefeld, war ziemlich gut. Also da hat die Mannschaft eine tolle Leistung gebracht. Und gegen Fürth hatten wir dann halt dann das Problem, dass in der 20. Minute oder wann das war, unser Kapitän und Innenverteidiger, Verteidigungschef, Christopher Avivor, Jackson sich schwer verletzt hat. Ein Wadenbeinbruch ist einfach echt nicht ganz so lustig. Und das sah man halt auch schon auf dem Platz, dass das was Ernsteres ist. Und das nimmt das Team mit. Und wenn dann irgendwie ein Mark Hornschuh, der irgendwie nach längerer Verletzung vorher in Bielefeld das erste Mal seit langer Zeit wieder auf dem Platz stand, der eigentlich geschont werden sollte, leistungsgemäß geschont werden sollte, dann gleich in der 20 Minute eingewechselt wird und so. Das, ja, also die Mannschaft hat große Herausforderungen und meistert sie meiner Ansicht nach ganz gut. Ich hatte mit Schlimmerem gerechnet. Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass wir jetzt irgendwie oben dran sind oder irgendwie nach 4 Spielen jetzt schon 8 Punkte haben oder so. Das war nicht meine Idee, sondern ich habe sehr damit gerechnet, dass es ein sehr hakeliger Start wird und bin jetzt nach dem Sieg gestern gegen Kiel sehr, sehr zufrieden, ehrlich gesagt. Wenn wir da jetzt nur einen Punkt geholt hätten oder noch verloren hätten, wäre sicherlich die Enttäuschung groß von dem Start, aber das ist eigentlich das, was ich erwartet hätte. So.
Aber ist es dann so, dass ihr einfach auch unter einer Torabschlussschwäche leidet oder? Also was ist das Problem, warum ihr da unten drinne steht?
Was heißt denn unten drinne stehen? Ich meine, jetzt nach 4 Spielen zu sagen, oh, ihr steht unten drin, ihr müsst euch Sorgen machen.
Das ist natürlich nicht besonders aussagefähig, aber zum Beispiel bei Dynamo war es auch so, dass die, das Pokalspiel war bei Dynamo unansehnlich, Karlsruhe war die zweite Halbzeit nicht schön, die erste durchaus okay. Dann fängt man nach einer Minute nach dem Führungstreffer den Ausgleich. So, und aber jetzt die letzten Spiele, das sah immer total toll aus. Man hat eine überragende Eckenanzahl rausgespielt. Also ich glaube, beim ersten Spiel gegen Nürnberg waren es 16-1 Ecken. Und dann macht man da kein Tor, dann wird es halt schwierig.
Ich finde ja sowieso, das hat ja Anna schon erwähnt, dass es so schon eine interessante Duplizität zwischen beiden Vereinen gibt bisher. Also nicht nur die Anzahl der Punkte, die Tordifferenz und dass eben zwei Niederlagen, ein Sieg, ein Unentschieden da sind, sondern eben auch, wie bei euch auch im ersten Spiel, haben wir gegen Nürnberg den Saisonauftakt gehabt, eigentlich wirklich gegen den Bundesliga-Absteiger eine ziemlich grandiose Partie hingelegt und verlieren dann sinnlos 1-0. Also das ist das Spiel, das musst du dann irgendwie wenigstens einen Punkt holen. Da verlierst du dann eben irgendwie, da fällst du manchmal vom Glauben ab. Ne? Und jetzt in Darmstadt war es eben auch so. Ich meine, Darmstadt hat wirklich, muss man einfach so sagen, jeglichen Fußball verweigert. Ich hätte die nie für so schlecht gehalten. Die haben wirklich schlecht, was sie gut gemacht haben. Sie standen eben hinten mit gefühlt 25 Leuten vor ihrem Strafraum und haben einfach nur Fußball vernichtet. Mehr war es nicht. Ne? Und dass man dann natürlich irgendwie 10 Minuten vorm Ende da noch irgendwie den Pfosten trifft, das macht dann das Kraut eben irgendwie noch fett. Aber andererseits muss man auch sagen, vergangene oder vorvergangene Saison haben wir solche Spiele dann eben in der Nachspielzeit auch noch gerne mal verloren durch irgendeine dämliche Ecke oder so.
An dieser Stelle einen schönen Gruß an den Hoch und Weit Podcast aus Darmstadt, die ja sich selbst auch damit auf den Arm nehmen, dass sie halt Fußball kaputt machen und stattdessen Hoch und Weit bringt sich an,
ja,
zu ihrem Podcast-Titel gemacht haben. Um deine Frage zu beantworten, wo hapert es denn bei uns? Ich glaube, sowohl als auch, also hinten in der Verteidigung, unsere beiden Innenverteidiger, die wir aufstellen würden, wenn wir könnten, sind Avivor und Zierreis. Zierreis arbeitet sich gerade zurück und Avivor ist jetzt halt erstmal wieder weg. Das heißt, sie sind beide nicht da und da muss man dann halt, klar, und da finde ich übrigens ein Leihgeschäft für ein Jahr total sinnvoll. Man hat ja die Hoffnung, dass dann nächstes Jahr vielleicht Avivor und Zierreis wieder da sind oder so. Also das jetzt irgendwie noch einen zu kaufen, wäre wahrscheinlich auch Quatsch gewesen. Der Kader ist eh viel zu groß. Wir haben ja irgendwie über 30 Spieler im Kader.
Oh, okay.
34. Also, ja, weil halt so viele verletzt sind. So, wir brauchen so viele auch. Mit viel weniger wäre es nicht gut. Wir haben vielleicht zu viele Verträge verlängert im letzten Jahr. Das fanden wir zwar alle ganz toll, dass laute Verträge verlängert werden, aber irgendwie nimmt einem das jetzt so ein bisschen den Spielraum. Und im Angriff fehlt Henk Fährmann halt auch immer noch. Super Typ, der wurde durch Alex Meyer ersetzt quasi in der letzten Saison. Alex Meyer ist wieder weg. Diamantakos hat eine super Entwicklung gemacht unter Jos Luhukay, passt auch viel besser zu dem aggressiveren Spiel, das Luhukay reingebracht hat. Und jetzt haben wir mit Gyökeres auch einen Schweden, wieder eine Parallele, rangeholt. Der ist, glaube ich, seid ihr auch verletzt jetzt gerade? So, ja, genau. Also das, was wir haben, ist ein sehr vielseitiges und schönes Mittelfeld. Also wenn man Knoll als Mittelfeldspieler sieht, ich mag ihn halt auf der 6 im defensiven Mittelfeld am liebsten sehen. Manchmal, also jetzt musste er in dieser Saison auch schon häufiger in der Innenverteidigung ran, weil sonst keiner mehr da war. Ja, aber er als Mittelfeldspieler ist toll. Finn Ole Becker, der letztes Jahr sich aus unserer eigenen Jugend in den Profikader gespielt hat, macht einen super Job. Dann haben wir da natürlich mit Mats Möller-Daly ein Wirbelwind im Mittelfeld, der seinesgleichen sucht. Also das ist einfach echt meines Erachtens ein Ausnahmespieler, der halt natürlich die gut funktionierende Mannschaft drumherum braucht, Anspielpartner braucht und so, Leute, die dann das mitziehen. Ich glaube aber, dass im aktuellen Mittelfeld bei uns nicht so die Probleme vorherrschen, sondern es ist halt die Sturmspitze, wo wir ein bisschen suchen mussten, jetzt vielleicht mit Demi irgendwie was Stabiles gefunden haben und in der Abwehr. Was willst du machen, wenn sich da ständig alle verletzen?
Ja, dann sehen wir wahrscheinlich am Samstag ein Spiel Mittelfeld gegen Mittelfeld, oder Uwe?
Ja. Was ist eigentlich mit Rico Benatelli? Der ist ja von uns auch bei euch gelandet. Ist der auch immer noch verletzt?
Der hatte sich in der Vorbereitung was getan und hat jetzt zum ersten Mal in der U23 mitgespielt, zum Warmwerden sozusagen. Ob der schon eine Option für den Kader am Samstag ist, weiß ich nicht.
Es gibt ja inzwischen den, glaube ich, statistisch auch belegten sogenannten Dynamo-Wechselfluch, dass also überwiegend Spieler, die Dynamo verlassen, zu anderen Vereinen gehen, sich erstmal verletzen. Also in dieser Saison traf es ja so, sowohl...
Ich dachte, dass die Tor gegen euch schießen.
Dass die Karriere erstmal ins Stocken kommt. Ja. Und das betraf in dieser Saison eben sowohl Rico Benatelli als auch Erik Bergo, der ja nach Darmstadt, sich in Darmstadt sofort verletzt hat. Das Tragischste von allen ist ja Eilers, ne? Der also ganz schlimm.
Drittliga-Aufstiegsheld, genau, der ist richtig durch.
Also jetzt.
Was hat der für eine Privatinsolvenz? Das habe ich nicht verfolgt.
Der hatte alles. Der ging zu Werder Bremen und ging aber schon verletzt dahin und hat sich dort da nie wieder erholt. Der hat auch nie Bundesliga gespielt. War dann irgendwie in Griechenland und sonst wo, wurde dort nie bezahlt und ging zurück. Und also ganz schlimm. Also für einen Profifußballer Worst Case und am Ende Privatinsolvenz, quasi so gut wie ein Sportinvalide. Naja, es gibt also nur wenige, deren Karriere es
klar,
steil
bergauf genau, also einziges Beispiel, was mir gerade einfällt in den letzten Jahren, wo wirklich jemand erfolgreich ist oder auch noch gut spielt, ist tatsächlich Paco Testrot, der in Schacht gegangen ist und dann eben dort auf einmal Tore geschossen hat. Aber da ist halt die Frage, ist der Gang in den Schacht ein Aufstieg? Ansonsten gibt es natürlich noch Marvin Stefaniak, der nach Hannover gegangen ist, es auch lange angekündigt hatte, schöne Ablöse für den Verein gebracht hat. Der ist ausgeliehen nach, weiß ich gerade gar nicht.
Zweite Liga irgendwie.
Der war noch Braunschweig, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also
Hauptmann hat in Köln auch dann keine Rolle mehr gespielt.
Genau, großes Talent, bei uns viel Freude gemacht. Also ich sag mal so, wer Dynamo als Sprungbrett nutzen möchte, der muss mehr Glück als Verstand haben, weil, wie gesagt, es gibt diesen Weggefluch.
Ja. Also, okay, Merksatz an alle Sportchefs, nicht bei Dynamo einkaufen.
Exakt.
Hättet ihr wohl gern. Na gut. Ja, also was wir für ein Spiel erwarten am Samstag, gute Frage. Wir haben ja am Montag gestern gegen Kiel mit einer sehr interessanten Anfangsformation gestartet, mit einer Dreierkette. Da hatten wir den neuen Lawrence als einzigen Innenverteidiger und dann Kalla als Rechtsverteidiger, unseren altehrwürdigen Fußballgott, und links Bubala, obwohl wir Penny als zweiten Linksverteidiger geholt haben. Unsere neue Nummer 17. Endlich haben wir wieder eine Nummer 17. Und also mit so einer Dreierkette und dann den Flügelspielern davor, also halt ziemlich viele Optionen uns im Aufbauspiel erarbeitet. Es war ganz, wirklich sehr interessant anzugucken. Wie geht denn eure Offensive mit so einer Dreierkette um?
Ja, die Offensive, die muss ich ja erst noch finden, ne? Also ich meine, Jeremy hat jetzt zwei Spiele gemacht. Aber wie das da hinten mit dem Wirbelwind, den Wirbelwinden, muss man ja sagen, Horvath und Attic und die Durchstocherei in die Box noch funktioniert, das muss ich noch finden. Da stimmen die Laufwege auch noch nicht. Die können auch einfach noch nicht stimmen. Ich denke ja, nachdem der Trainer 2 Spieltage hintereinander mit der gleichen Elf begonnen hat, wird er, das habe ich so im Urin, wie man so schön sagt, oder im Bauchgefühl, dass er was ändern wird. Er wird versuchen, St. Pauli mit irgendwas zu überraschen. Ob er jetzt diesmal vielleicht mit 2 Stürmern spielt oder irgendwas im Mittelfeld ändert, keine Ahnung. Aber ich denke, er hat eine Überraschung parat. Bin ich mir sehr, sehr sicher.
Genau, also die letzten Spiele war schon relativ auffällig. Also jetzt die letzten beiden Spiele stimmt es nicht mehr so. Aber da wurde sehr viel ausprobiert. Unterschiedliche Startformationen, unterschiedliche Zusammenstellungen. Für Karlsruhe ging es so weit, dass man irgendwie künstlich die Veröffentlichung der Aufstellung geheim gehalten hat, damit man quasi gegenüber Karlsruhe so einen Überraschungseffekt bekommt, der eben die erste Halbzeit dann funktioniert und danach eben leider gar nicht. Hm. Also könnte gut werden.
Ihr habt ja auch das letzte Spiel mit einer Dreierkette angefangen zumindest, ne?
Ja, das hat glaube ich, von Anfang an, also die ganze Saison spielt er schon mit Dreierkette und dann halt, wie das dann immer so gemacht wird, im gegen den Ball mit 5. Was interessant wird zu beobachten ist, er hat natürlich auch ein paar Spieler auf der Bank inzwischen, die in der letzten Saison noch gesetzt waren, also Niklas Kreuzer zum Beispiel oder Hammerlein, die inzwischen regelmäßig auf der Bank sitzen und nur so die letzten 10 Minuten nochmal eingewechselt werden. Da wird es auch interessant sein, wie er die bei Laune hält oder in zukünftige Strategien einbindet. Aber ich denke, wovon Fjell nie abrücken wird, ist, dass er diesen ballhungrigen Fußball spielen lassen wird. Also sie werden natürlich versuchen, dass St. Pauli den Ball meistens nur hinterherläuft. Und das kann natürlich, wenn sie das gut machen, wie zum Beispiel gegen Heidenheim, das kann dem Gegner den Nerv rauben. Also ich habe das noch gut in Erinnerung, wie Schnatterer, der ja nur ein sehr erfahrener Fußballspieler ist, nach 20 Minuten an der Seitenlinie stand und mit seinem Trainer ein völlig entnervtes Gespräch geführt hat und eigentlich, glaube ich, am liebsten schon nach Hause gefahren wäre, weil sie nicht zum Fußballspielen gekommen sind nur hinterhergelaufen. Ne? Und da muss man als Gegner schon die Nerven haben, dagegen zu halten. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir diesmal vielleicht doch schon in der ersten Halbzeit mal 1-2 Tore schießen.
Dann müsst ihr aber erst an Lawrence vorbeikommen. Was ist denn euer Tipp für Samstag?
Also ich tippe prinzipiell nicht, weil ich gehe immer von der Niederlage aus, damit ich hinterher enttäuscht bin, beziehungsweise mich dann umso mehr freue. Also ich bin da überhaupt keine Koryphäe.
Also ich sage, es wird ein Tor-Unterschiedsspiel, also entweder 2-1 oder 1-0.
Ich hoffe, du hast recht, Uwe. Nee, das war klar.
Genau, ich bin tatsächlich eher optimistisch. Also nach gestern Abend ist natürlich die Euphorie noch da in mir.
Die Euphorie hatten wir nach Heidenheim auch. Dann kam Darmstadt.
Ja, ich weiß, dass ich mit meiner Euphorie dann häufig auch enttäuscht werde, aber ich fahre ja auch hin. Es ist das erste Mal, dass ich zu einem Spiel bei den Dynamo Dresden fahre. Bringe übrigens auch meine kleine Tochter mit. Dankeschön. Mhm. Und das wird natürlich ein schöner Ausflug. Und natürlich hoffen wir dann auch auf einen Auswärtssieg bei euch, wie auch immer wir den erringen können. Ja, ein Torunterschied kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da viel mehr Torunterschied sind. Es sei denn, ihr gewinnt 4-0. Das kann auch passieren.
Wer weiß das schon?
Wer weiß?
Es ist ja immer noch eins meiner Lieblingsspiele gegen St. Pauli. Ist schon einige Jahre her. War natürlich auch in der zweiten Liga, als wir 2-0 noch umgebogen haben in den 3 oder 4-2. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat Philipp Trojan dann noch bei uns gespielt und ein Tor geschossen.
Trojan. Ach,
toller Mann.
Ja, ja.
Ja, den fand ich auch mal toll.
Viel früher.
Ein bisschen früher. Genau, ja, die Gesamtbilanz ist ja relativ ausgeglichen. Also wir haben 16 Spiele gegeneinander gespielt. 6-mal haben wir gewonnen, 6-mal habt ihr gewonnen, 4-mal unentschieden.
Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Wenn man es auf die zweite Liga runterbricht, gehen die 2 Siege aus der Regionalliga Nord für euch flöten.
okay.
Ja, allerdings haben wir beide eine gute Heimbilanz. Also ihr habt 4-mal zu Hause gewonnen, wir haben 2-mal bei euch gewonnen. Wir haben viermal zu Hause gewonnen und zweimal bei uns war unentschieden. Also ihr habt noch nicht am Millern-Tor gewonnen. Aber jetzt ist ja bei euch.
Danke, dass du uns erinnerst. In der letzten Saison wären das noch schlechte Aussichten gewesen, weil Dynamo galt früher ja wirklich immer als eine Mannschaft mit Heimvorteil. Das hat man mindestens in der letzten Saison, ich weiß nicht, ob auch schon die davor, ziemlich komplett eingebüßt. Also das war für alle, die nicht auswärts gefahren sind, alles immer eher sehr niederschmetternd, weil man es nicht geschafft hat zu gewinnen, egal vor welcher Kulisse. Und das ändert sich jetzt aber gerade langsam wieder. Und ich hoffe natürlich, dass sich das verstärkt, dass es wieder so wird.
Das hatte sich vor allem zum Ende der letzten Saison geändert, als dann natürlich mit dem Highlight dann nach Paderborn besiegt wurde im letzten Spieltag. Union haben wir besiegt, glaube ich.
32. Spieltag waren wir bei euch und haben 2-1 verloren.
Also, und ihr habt auch verloren, genau. Ja, ja. So wie sich das gehört.
Na, mal
in
sehen.
Dresden.
Genau. Ja, so viel zum Sportlichen, oder? Habt ihr noch was?
Auf jeden Fall.
Zum Sportlichen. Hoffen wir auf ein gutes Spiel. Kommen wir ein bisschen zum Drumherum. Wie ich schon sagte, ich komme zum ersten Mal. Es gibt eine Bahngruppenfahrt. Vom Fanladen organisiert. Da fahre ich mit meiner kleinen Tochter mit. Die ist 11. Und ja, also es gibt ja so ein bisschen Spannung zwischen den Ultra-Fangruppierungen, was sich auch immer wieder durch alberne Transparente zeigt. Mhm. Als ihr zuletzt bei uns wart, beim Hinspiel, letztes Jahr im Dezember, ja, also meine Frau war mit im Stadion, wenn sie dann solche Sachen lesen muss wie ach, ich will das Wort gar nicht
wiederholen. Wir müssen es gar nicht wiederholen.
Wir müssen es nicht wiederholen.
Ich will auch nicht die Sicht deiner Frau relativieren, aber als weiblicher Fan, der im Blog steht, wo das hochgehalten wird, wird man ja quasi nochmal komplett rausgerechnet. Also dann ist man ja gar nicht mehr im Stadion vorhanden. Ja, meine Erwartung ist so ein bisschen, also die große Frage ist, wer schafft es, geschmackloser aufzutreten?
Das scheint der Wettbewerb zu sein, oder?
Ja, also ich meine, ich sage mal so, St. Pauli hat teilweise da auch immer gut vorgelegt. Und beim letzten Spiel mit dieser Hammer- und Sichel-Sache, wo man jetzt auch diskutieren könnte, ob das dem emanzipatorischen Anspruch der St. Pauli-Fanszene gerecht wird. Oder auch mit diesem berühmten Transparent, schon eure Großeltern haben für Dresden gebrannt. Mhm. St. Pauli weiß, wie sie treffen können. Dynamo wird kontern. Wie tief das Niveau sein wird, wir werden es erfahren.
Ja, es ist ja auch sehr einfach, St. Pauli-Fans zu provozieren.
Ja, ich bin ja, da ist Anne vielleicht ein bisschen anderer Meinung, keine Ahnung, musst du mich dann korrigieren. Ich finde das ja sowieso alles, also ich stehe ja mehr drauf, den eigenen Verein zu supporten, bedingungslos. Das Verhöhnen des Gegners ist ja irgendwie, gehört dazu, aber es muss eigentlich nicht sein. Also ich habe das mal selber erlebt, ich verfolge noch einen anderen norddeutschen Verein, es ist nicht der HSV, es ist Werder Bremen. Hm. Und ich war mal im Werder-Block in Leipzig und das fand ich atmosphärisch sensationell. Da wurde 90 Minuten die eigene Mannschaft gepusht und überhaupt nichts anderes, obwohl jetzt diese Brausemannschaft ja genug Angriffsfläche bietet per se, hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Die haben nur die eigene Mannschaft supportet. Das fand ich atmosphärisch und inhaltlich einfach nur sensationell. Und sowas würde ich mir irgendwie auch mal wünschen. Also wenn ich dann höre, auch diese, als der Elfmeter gegen Heidenheim gegeben wurde und der Schiedsrichter dann eben nach Videobeweis dann dabei geblieben ist. Und wenn dann so eine Sprüche kommen, wie schlag dem Schiri die Schädeldecke ein, ich denke, oh nein, das
ja,
ist
unter,
doch jetzt...
Unter aller Sau. Ich meine, was ich tatsächlich ein bisschen anders sehe, ist, ich finde es total legitim, Gegner zu beleidigen. Zum Beispiel auch, also was mir so vor 2 Jahren gut gefallen hat, als es die großen Proteste gegen DFB gab, die, glaube ich, auch wieder an Fahrt aufnehmen werden, war schon das gemeinsame Singen, Fußballmafia, DFB. Und dann beleidigt man sich hinterher eine Runde, um zu zeigen,
so
es gibt da halt noch Unterschiede. Und ich mag das zum Beispiel total gerne, wenn man Gegner verhöhnt, die gar nicht auf dem Platz sind.
Damit kann ich so gar nichts anfangen. Also dieses
das hat so einen gewissen
habt ihr so halt Aue-Schmählieder
oder egal.
Dann, ja, so Scheiß
bis alle, ja,
auch, läuft auch wenn Aue gar nicht
ja, spielt. Ja, auch Scheiß Hansa Rostock, auch
Und das gehört vielleicht zusammen.
Wer nicht hüpft, ist Magdeburger, großer Klassiker. Doch, das finde ich durchaus legitim. Dann gibt es natürlich ganz viele Gesänge, die ich nicht gut finde. Ne? Also wo man dann auch merkt, so, ja, das wird jetzt nicht so begeistert getragen. Also ich glaube schon, dass man Gegner auch intelligent verhöhnen kann. Also keine Ahnung, zum Beispiel die Choreo letztes Jahr gegen HSV hat mir gut gefallen. Noch heute werden im Tal der ahnungslosen Dinos gejagt. Und hatte man so Fred Feuerstein. Und das war total witzig. Und dann beim Rückspiel, ach genau, wenn wir in die Elbe scheißen, habt ihr in Hamburg was zu beißen. Und dann war das halt mit beweglichen Kotfahnen ausgestattet, wo ich dann auch sage, so ja, nee, finde ich ziemlich doof. Die Kritik habe ich angebracht und wurde mir gesagt, es wird dieses Jahr noch viel schlimmer.
Oh.
Ja, was soll man dazu sagen?
Also zielgerichtete HSV, also Latte unterbieten, ja. Es ist schade, aber finde ich gut, dass du da Kritik äußerst, denn ich glaube, sowas kann man auch nur von innen irgendwie gut beackern. Wenn man sowas versucht, ja, von außen zu sagen, so ihr seid aber schlechte Fans, dann reagiert man ja eher kontra.
Ja, naja, und auf der anderen Seite, was ich immer so auch kritisieren muss, ist, wenn du Leuten die ganze Zeit erzählst, dass sie halt asozial sind, ne, also die dummen Dresdner und dann haben die schon wieder und also das ist bekannt auch aus der Soziologie, dass du mit sowas tatsächlich auch eine Gegenreaktion bekommst, die dann sagt so, naja, wenn eh alle denken, dass ich asozial bin, dann bin ich jetzt aber mal richtig asozial. Ne? Also es ist so ein Geben und Nehmen, aber wie gesagt, ich erwarte nicht das Beste, aber wer weiß, vielleicht wäre ich ja positiv überrascht.
Ja, vielleicht ist das ein ganz guter Anhänger, um auch nochmal über Politik zu sprechen. Viele Leute sagen ja, Politik gehört nicht ins Stadion. Ich bin der Meinung, Politik ist im Stadion, denn da, wo Öffentlichkeit ist, da ist auch Politik, ne? Weil Politik ist auch nichts anderes als gesellschaftliche Auseinandersetzung. Hm. Wahrscheinlich ist es so, wenn die Dresden-Fans immer als rechtsradikal dargestellt werden, dann nehmen sie das auch dankend an oder wie funktioniert das bei euch?
Kann ich direkt ein Gegenbeispiel nennen. Also es gab zum Beispiel nach dem Auftritt von der Football-Armee Dynamo Dresden in Karlsruhe von Lutz Bachmann, das ist dieser mehrfach verurteilte Kriminelle, der Pegida leitet und von den Spendengeldern auf Ibiza lebt. Der hatte dann irgendwie ein Foto davon gepostet und dann stand irgendwie so Jungs weiter so am Montag auf der Straße und dann hing halt ein paar Wochen später ein ganz großes Banner über der Ultras-Dynamo-Fahne. Also es wurde so wichtig erachtet, dass man das gewählt hat. Und dann stand halt auch, ich glaube, Bachmann abschieben drauf.
Ja, sehr Bachmann
so, also, Maul.
Also es gab zweimal.
Oder Bachmann halt Maul, ja.
Zweimal Anti-Bachmann-Poster. Ich denke auch, dass man völlig unabhängig, wie die einzelnen Menschen gerade nun im K-Block, wo die stehen, das ist natürlich der komplette Querschnitt, den es auch in der Gesellschaft gibt, dass da ein feines Gefühl entwickelt oder vorhanden ist, wenn man von wem auch immer vereinnahmt wird. Also das wird komplett abgelehnt. Also, und das finde ich auch gut. Ansonsten ist da alles vorhanden, was man sich nur denken kann. Also von den Dresden 1953 international bis zur dumpfbackigen Rollbratze ist da alles vorhanden, aber das ist, glaube ich, in jedem Stadion so.
Und ja, auch in der gesamten Gesellschaft. Und auch da, auch gesamtgesellschaftlich funktioniert ja diese Zuschreibung so. Wir im Westen oder viele im Westen reden halt doch immer von den Ossis, die ja doch eh alle rechts sind. Gibt es wahrscheinlich auch viel Trotzreaktion, ja, dann wähle ich halt AfD oder so.
Also ich glaube, dass du tatsächlich bei kleineren Vereinen, dass du das da eben erreichen kannst, dass dann eine Szene eben entweder nach rechts abdriftet oder eben sehr links auftritt. Das gibt's ja alles, aber das passiert eben bei kleineren Vereinen, glaube ich, eher als jetzt bei so einem großen Verein, wo Dynamo das ja tatsächlich auch die ganze Zeit unterstützt. Also zum Beispiel, es steht immer überall, dieses Rassismus ist kein Fangesang und regelmäßig, bevor dann St. Pauli nach Dresden kommt, taucht da irgendwo ein Foto davon auf, dann sagen die St. Pauli-Fans, ja, das ist alles nur Propaganda und das machen die jetzt einmal und Dynamo macht das wirklich das ganze Jahr, steht auf jeder Jahreskarte, es steht in jedem verkauften Trikot drinne, also das ist da eingestickt, hätte es vor Jahren auch nicht gegeben. Dann gibt's wiederum die Diskussion, kann man das denn machen, das ist ja politisch. Dann argumentieren die meisten und auch der Verein wieder damit, dass es ja da um Werte geht, die wir natürlich vertreten, also es gibt ein Leitbild, wo das drinne steht und inwieweit das dann die einzelnen Leute tragen. Ne? Und wenn du 30.000 Leute hast und 25% in Sachsen wählen AfD, dann glaube ich nicht, dass der Anteil der AfD-Wähler im Dynamo-Stadion wesentlich geringer ist.
Gutes Stichwort. Aber, ihr habt am Tag nach dem Spiel habt ihr eine Landtagswahl.
Ja, ja.
Glaubt ihr, das wird eine Rolle spielen?
Nee.
Wird keiner also thematisieren?
Nicht. Das wird im Stadion wird das niemand thematisieren. Und was ich noch ergänzen wollte zu dem, was Anne gesagt hat, dass diese Arbeit des Vereins und auch vieler Fans und vieler Faninitiativen auch dazu gehört, es gibt seit sehr vielen Jahren überhaupt keine, also nicht hörbare rassistische Äußerungen im Stadion. Also das findet, also das natürlich einzelne...
Oder du hast Ausnahmefälle wie Erik Berko wurde letzte Saison mal auswärts irgendwie beschimpft. Da war irgendwie die aktive Fanszene noch nicht im Block. Da gab es dann halt einen Solidaritätsbanner beim nächsten Mal. Ne? Also du hast dass Leute... Ja. Also man hört das auch. Ne? Also wenn zum Beispiel... Ich bin jetzt mal im Stadion gewesen. Ach, das war, glaube ich, sogar das Paris Saint-Germain-Spiel. Und dann war ich kurz draußen und stehe so im Mundloch drinne und Kone liegt verletzt auf dem Boden. Und ich quatsch mit einem Typen, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und sag so, warum muss denn der jetzt raus? Und dann sagt der Typ, ohne mit der Wimper zu zucken, weil der schwarz ist. Und dann muss ich gar nichts sagen. Und es sind so Sachen, die werden halt ausgetestet. Also als der mein Gesicht gesehen hat, hat er auch gesagt, ja, war ja nur Spaß und so. Also das ist...
Und man kann das,
ja, man schaut da schon, also die Leute gucken schon, was können sie bringen, was können sie nicht bringen und.
Ja. Okay. Also was ich noch sagen wollte, das Ende dieser rassistischen Chöre und auch Affenlaute, das hat es ja in Dresden auch alles eine Zeit lang gegeben, kam, als ein sehr lustiger Spieler nach Dresden gewechselt ist, der hieß Jules Wansi. Schwarzer Spieler, war, glaube ich, nur ein halbes Jahr da. War Stürmer, hat kein einziges Tor geschossen, war aber irgendwie die absolute Frohnatur. Also wenn man den angeguckt hat, hat man sofort irgendwie gute Laune gekriegt. Und seitdem der da ist, war es mit dem Rassismus zumindest in den großen Äußerungen war es vorbei. Also ich kann mich nicht erinnern, danach noch was gehört zu haben. Der hat irgendwie zumindest den Anfang dort, also eine Wende durch sein Dasein einfach, durch seine Art und Weise mit herbeigeführt.
Das ist doch gut. Ja, ja, also ich habe ja auch ein paar Dynamo-Fans in meiner Twitter-Timeline, die ich über meine Podcasting-Welt kenne. Und die sehe ich eigentlich immer nur im Love Dynamo, Hate Racism T-Shirt. Da gibt es ja auch eine Szene. Ich wünsche euch, dass die immer größer wird, diese Szene, die das auch laut sagt und dafür aufsteht. Genau, so dann... Gibt's noch irgendwie irgendwelche Informationen von euch für mich, wenn ich da jetzt mit dem Zug ankomme, mit einer großen Horde St. Pauli-Fans? Worauf muss ich achten? Wie komme ich jetzt vom Hauptbahnhof zum Stadion? Wisst ihr das überhaupt? Ihr seid ja keine Gästefans in der eigenen Stadt.
Aber. Genau, das ist so diese ganz große Diskrepanz zwischen Heim- und Gästefans, die du, glaube ich, in jedem Stadion in Europa findest. Also auch in Dresden am Gästeblock für die Polizei regelmäßig Einsatzübungen durch, wie man mit diesen wildgewordenen Hutten fertig werden kann. So von daher, ich glaube, es gibt ganz oft Shuttlebusse, die euch quasi dann vom Hauptbahnhof ins Stadion bringen werden. Das ist nicht besonders weit, aber in letzter Zeit gab es, glaube ich, keine größeren Probleme mehr. Aber es ist natürlich wie in anderen Stadien auch, ne, als Heimfan überhaupt kein Problem. Du fährst mit der Straßenbahn hin, mit der Oma und mit dem Opa und mit den Enkelkindern oder so. Und als Gästefan ist es natürlich immer eine größere Ausnahmesituation. Aber ich würde mir an eurer Stelle keine Sorgen machen.
Also es gab, ich glaube, die einzigen Probleme, die es in letzter Zeit mal gab, war, ich glaube, das war Paderborn und glaube ich auch sogar Nürnberg. Da waren irgendwie so Zweier-, Dreier-Gruppen, die gedacht haben, es ist irgendwie mega cool, mit dem Nürnberg-Schal zu zweit durch die Stadt zu laufen nach dem Spiel, das auch verloren wurde, also zumindest durch Dresden, dass da irgendwie ein Schal weggenommen wurde oder so. Aber irgendwie, das also größere Auseinandersetzungen zwischen Heim- und Gästefans gab in Dresden, kann ich mich gar nicht erinnern, wann das zum letzten Mal so war.
Es gab vor vielen Jahren mal die Situation, dass der Bus der St. Pauli-Spieler in Dresden mit Stein beworfen worden ist, aber es ist etliche Jahre her.
Ja, weil die einfach das eine Wichtige nicht beachtet haben. Dieser Bus ist statt, wie es alle machen und wie es auch die Straßenverkehrsordnung am Stadion vorsieht, nach links abgebogen.
Anstatt nach rechts.
Dann wird an der Ampel rot, wenn der Bus ist. Und was ist genau an dieser Ampel? Die Fankneipe, wo die ganzen Ultras und auch Hools und was auch immer, die, sag ich mal, die aktive Fanszene, wie man so sagt, gerade ihr nach das Nachspielbier trinkt.
Also war der Bus selbst schuld.
Der Bus war ein bisschen, ich meine, man muss das jetzt nicht gutheißen, aber das ist ganz blöd gewesen vom Fahrer, ja.
Na gut.
Aber ich meine, ich trage ja auswärts auch nicht in der Innenstadt irgendwo mein Dynamo-Schal, ne? Also das ist so, ich glaube, wenn man da so, also ich glaube, die Polizei ist gefährlicher als die Fans, solange ihr da ganz normal am Stadion ankommt, und so sollte eigentlich alles okay sein.
Wir werden uns benehmen.
Ich weiß nicht, ob du das bestimmen kannst.
Ob ich mich benehme?
Nee, ob du das bestimmen kannst, dass ich alle benehme. Nee,
du musst
für deine Tochter sein.
Genau. Ach, außerdem sind wir noch verabredet mit Dynamo-Fans am Hauptbahnhof. Mal gucken, vielleicht nehmen die uns dann ja auch mit.
Ja, das sollte dann funktionieren.
Sicheres Geleit oder so.
Genau.
Ja, jetzt haben wir die Stunde auch schon fast voll. Wir haben es über das Sportliche, über das Drumherum gesprochen. Habt ihr noch was, was ihr mir oder den Hörern mitgeben wollt für das Spiel am Samstag?
Naja.
Wir gewinnen sowieso auf Dynamo.
Ja.
War das ein Reim?
Er ist ein Fangesang, aber ich wollte jetzt nicht alleine singen.
Okay.
Und in zwei Wochen wird unser schönes neues Stadion 10 Jahre alt. Komischerweise feiert das niemand, aber ist halt so.
Kommt vielleicht noch.
10 Jahre haben wir auch nicht gefeiert, als die Südtribüne, die ja als erstes neu gebaut worden ist bei uns, 10 Jahre alt war. Ich weiß gar nicht, haben wir es gefeiert? Vielleicht mit einem Banner oder so.
Der Unterschied ist aber, dass der Neubau des Dresdner Stadions durch eine Bürgerinitiative, die Fans erzwungen wurde, auch durch den Standort, das Stadion also mitten in der Stadt zu behalten. Das sollte ja auch gerne mal an den Stadtrand wandern, wie das heutzutage so üblich ist. Aber da hat eben dann wirklich eine Bürgerinitiative aus Fans dafür gesorgt, dass dieses Stadion da gebaut wird, wo es jetzt eben auch noch steht. Und das ist schon was Besonderes in der deutschen Fußballwelt, denke ich mal.
So ein Stadion mitten in der Stadt ist was Schönes. Nee,
dass die Fans auch dafür sorgen, dass das so gemacht wird.
Ja. Finde ich gut. Ihr habt ja noch 3 Wochen Zeit, bis zum nächsten Heimspiel gegen Jahn Regensburg was vorzubereiten.
Das wird dann unser 3. Saisonsieg.
Schauen wir mal. Gut, dann bleibt mir noch Danke zu sagen an euch beide für dieses vor dem Spielgespräch. Wir hören uns nach
dem Spiel
wieder. Müssen wir noch einen Termin abmachen, kriegen wir hin. Machen wir offline. Mein Dank an alle Hörer für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr in Sachsen wohnt, in Dresden zum Beispiel oder drumherum, dann denkt dran, am Sonntag nicht irgendwie den Auswärtssieg zu lange feiern, sondern wählen gehen und am besten was Demokratisches.
Genau.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.